Dominik hat vorhin eine Liebeserklärung an Deutschland gemacht, indem sie dieses schwarz-rot-gelbe Bannertuch geschwungen hat, wie ein Wirbelwind, es zum Kreuz getragen, zum Vaterherzen Gottes und inmitten ihrer Freunde diese Flagge eingesteckt. Vielleicht ist es auch eine Fügung von Gott, dass heute Abend zwei ursprüngliche Schweizer eine Liebeserklärung an Deutschland machen. Mischli Dominik ist gebürtige Innerschweizerin, und zwar von einem Urkanton, jetzt Frau von Ben Reiner und Mutter. Ich bin nur Zürcher. Wir lebten für 5 Jahre in Frankfurt. Und Deutschland ist meine zweite Heimat geworden. Und wenn Ortwin Schweizer sein Buch betitelt Deutschland, meine Liebe, dann kann ich das aus ganzem Herzen wiederholen. Deutschland, meine Liebe. Das hat nicht erst begonnen bei unserer Wahl an die Lukaskirche in Frankfurt am Main, die Kirche von Vater Wilhelm Busch, sondern es hat schon sehr früh begonnen, als mein Vater noch mit einigen Einkäufern von einem Tuchgeschäft ins Nachkriegsdeutschland fuhr, um dort in besetzten Gebieten erste Zentren aufzubauen und Verbindungen zu knüpfen zwischen der Schweiz und Deutschland. Mein Vater hat die langen Strecken gefahren nach Hamburg, Hannover, Frankfurt, überall hin und kam dann jeweils nach Hause und hat von diesen Fahrten erzählt. Und ich habe das aufgesogen und in mir wurde etwas wach, was mich nie verlassen hat. Eine Sehnsucht nach diesem Land. Und es geht mir noch heute so, wenn ich in Thayingen, das letzte Schweizer Dorf vor der Grenze, über die Grenze fahre und dann rechts ist der Hohe Twil, dieses Vulkangebirge mit diesem Schloss. Wenn ich darüber fahre, tut sich eine Weite auf, wo ich jedes Mal meine Lungen wieder weite und durchatme und wo etwas in mir zu jubeln beginnt. Mein Geist weitet sich, mein Herz weitet sich, meine Seele weitet sich und ich spüre, Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und als wir dann mit unserer Familie nach Frankfurt übersiedelten, da ist Lilo vorausgegangen mit dem Umzugsgut und ich bin mit meinen 2 kleinen Kindern dann nachgefahren und das Erste, was wir gemacht haben, wir sind auf den Henninger Turm. Da, die Henninger Bräu, kennt ihr ja, wo auch die Radrennen sind. Und wir sind da in diesem Henninger Turm auf die Aussichtsterrasse gegangen und da ist gerade die Sonne niedergegangen. Und das werde ich nie vergessen, wie ich mit meinen kleinen Jungen auf dieser Terrasse gestanden bin und in die Glut der untergehenden Sonne gesehen habe und die Skyline von Frankfurt und das Band des Main und die Kähne, die man gesehen hat. Und dann sind wir eingetaucht. Es war nicht nur Gold. Es war auch sehr harte Realität. Aber dort bin ich eingetaucht in eine Welt, die unser Leben völlig verändert hat. Gott hat mich in Deutschland zusammen mit Lilo und auch meinen beiden Söhnen gejüngert. unter uns sitzt ein Ehepaar, Peter und Ursel Wichmann, die uns zusammen auch mit anderen gejüngert haben und ein Fundament gelegt des Glaubens, das vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist inspiriert gewesen ist. Meine Söhne haben in Frankfurt ihr Leben Jesus übergeben. Und unser jüngster Andreas, der war damals noch sehr klein, die waren beide in einem Kajütenbett. Die haben sich immer wieder gewundert, warum so viele Leute zu uns in unsere Wohnung kamen, auch Schüler oft in den Pausen, und was dann die machen. Und in unserer Umgangssprache hieß das, man macht einen Punkt. Das heißt, einen Punkt hinter das alte Leben und übergibt sein Leben Jesus. Und so wurden da viele, viele Punkte gemacht. Und meine beiden Kinder haben gesagt, an einem Sonntagabend, als wieder ein Meeting war mit unseren Freunden Peter und Ursel, da wollten wir noch schnell diese Gute-Nacht-Zeremonie hinter uns bringen, bei diesem Kajütenbett, und da saßen die beiden Aufrechten in ihren Betten drin und haben uns so vergnügt angelacht, geschmunzelt, wie unter dem Weihnachtsbaum, und die haben gesagt, wir möchten das machen, was die Leute machen, die zu euch kommen. Andreas, komm mal noch rasch hoch. Ganz gerade hier über die Klippe, da. Was mich am meisten erstaunt, er war noch ein ganz kleiner Junge. Aber er weiß heute noch das Datum, als er sein Leben Jesus übergeben hat. Ich wüsste es nicht mehr.
11.11.1977.
Wir haben als Familie unendlich viel Gutes empfangen von Gott durch euch, durch den Leib Jesu in seinen vielen Ausprägungen. Da gehört mit dazu der Marburger Kreis, neben der Lutherkirche. Da gehört mit dazu die Jesusbruderschaft von Gnadental. Da gehört mit dazu Wolfram Kopfermann und seine Frau und der damalige Aufbruch der geistlichen Gemeindeerneuerung. Da gehört mit dazu die katholische Erneuerung, das Jesuitenkolleg in St. Georgen, wo wir unsere Emmausgänge am Ostermontag hingemacht haben, Katholiken und Evangelische zusammen. Da gehören mit dazu die Darmstädter Marienschwestern und. Hunderte von Freunden, und der Kreis hat sich geweitet und geweitet und geweitet, und da sind ganz viele Freunde, wo wir eingebettet sind in einem Netzwerk von Freundschaft. Danke, Andreas. Und was meine Liebe immer wieder neu entzündet, das ist die Treue, die Gott euch gegeben hat. Wisst ihr, wir führen auch unsere Geburtstagsagenden, aber die Deutschen, die sind in dieser Beziehung einfach unschlagbar. Morgen früh läutet das Telefon oder geht die Faxmaschine, aber Geburtstag ist Geburtstag, und ob man am Rande der Welt ist, aber irgendwo kommt dann einfach noch ein Geburtstagsgruß rein. Und in einer Kirchgemeinde, wo man ja wirklich viel zu tun hätte, da werden die Geburtstage ab 65 natürlich mit pfarrerlicher Präsenz gefeiert. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viel Blumen ausgetragen wie in Frankfurt. Wir waren die besten Kunden der Blumengeschäfte und ich hatte oft nichts anderes zu tun, weil der Kirchenvorstand mir gesagt hat, es genügt, wenn Sie predigen, alles andere machen wir. So hatte ich Zeit, Blumen auszutragen. Und da sind viele, viele Freundschaften entstanden. Diese Treue schätze ich an euch, an diesem Volk. Es gibt eine Treue in aller Untreue drin. Aber auch das ist ein Pfund, ein Erbe, das Gott in euer Volk hineingelegt hat. Ein Erbe von Freundschaft. Und ich werde das nie vergessen, als eines Tages hat's geläutet und dann stand Walter und Helmut und Martin in ihren schwarzen Lederjacken vor der Türe. Die haben von der Autobahn uns angerufen und haben gesagt, wir möchten euch besuchen, wir haben den Eindruck, wir müssten zu euch kommen. Und die haben uns dann an diesem unmöglichen Ort, das gibt einen Maienriedweg, und die hatten natürlich noch nicht so ein Ding im Auto, wo man anstellen kann, und dann tönt eine Stimme, jetzt rechts, jetzt links, bei der nächsten, sondern die mussten uns per Handy suchen. Aber die sind dann gekommen, diese drei Lederjacken. Und ich kann euch sagen, das war ein unvergessliches Erlebnis. Kennt ihr diese Ikone von Rubliew? Die drei Engel oder der Besuch der drei Männer bei Abraham, die da am Tisch sitzen. Und die drei Lüdenscheider, der Walter, der Helmut und der Martin, die kamen als diese drei Männer Gottes in unsere Wohnstube. Walter, für mich ein Bild des Vaters. Helmut, mit diesem Löwengeist, ein Bild Jesu, dieses Löwen von Juda. Und Martin, in dieser Sanftmut, für mich ein Bild des Heiligen Geistes. Und ich kann euch sagen, der Geruch dieses Besuches, der hing noch ganz lange in unserer Wohnstube. Nicht der Schweiß, aber das, was Gott uns in ihnen offenbart hat. Und inzwischen ist diese Crew ja weltweit unterwegs, immer wieder. Diese drei Freunde Gottes. Das ist eines, was ich an euch so schätze. Und was bis heute durchgeht, zu unseren treuesten Freunden gehören mit immer wieder die deutschen Freunde, die uns so ermutigen, stärken und immer wieder zurüsten. Was ich an euch schätze, das ist auch die Ehrlichkeit. Bei allem Schummeln, aber es gibt ein Pfund von Ehrlichkeit. Ich habe das einmal sehr dramatisch erlebt. Ich hatte früher so Nebenhöhlen und Frankfurter Klima hat das offenbar noch gefördert. Der Main und all das feuchte Klima. Und da musste ich in regelmäßigen Abständen zu einem Ohren-Nasen-Hals oder Hals-Ohren-Nasen-Arzt. Und der hat dann da mich auf den Schragen gelegt und nach hinten gekippt und Flüssigkeit rein und ich musste dann rufen, Kucku, Kucku, Kucku. Und ich habe also in Frankfurt habe ich wirklich den Frühling verkündet. Kucku, 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 Kucku. Und für uns war das eine Riesenfreude, als Kies und Marion nachher dann in Frankfurt zusammen mit Thomas und Angelika Mankel und vielen anderen und dem Grizzly eingestiegen sind und dort städtische Jugendgottesdienste gehalten haben und viele, viele Jungen zum Glauben kamen. Also bei diesem, meinem Doktorbruder war ich und habe Kucku geschrien und die ganze Sache ist ganz komisch angelaufen. Einer meiner Vorgänger in Lukas, der war Doktor der Theologie. Und ich habe natürlich nur einen Pfarrtitel, oder? Und als ich mich dann vorgestellt habe, hat der Herr Doktor hat mir selbstverständlich gesagt, Herr Doktor. Und die Empfangsdame hat auch gesagt, Herr Doktor Keller. Und ich habe das wie einen schlechten Scherz aufgenommen, verstehst du? Ich habe auf meinen Stockzähnen geschmunzelt über so viel Nettigkeit und Artigkeit mit diesem Doktor Keller, der dann Kucku schreit, oder? Und ich habe das gar nie ernst genommen. Es wurde mir nur von Mal zu Mal peinlicher, dass dieser Kucku mit Doktortitel dann in dieser unbequemen Schieflage lag und ja gar kein Doktor war. Aber ich wusste damals noch nicht, wie man sich aus einer solchen Situation heraus befreit. Heute wäre das überhaupt kein Problem mehr. Aber dann kam zum guten Glück ein Schweizer Pfarrer mit Doktortitel kam zu Besuch zu meinem Ohren-Nasen-Halsarzt. Und da wurde dann ausgetauscht, oder? Und der hat natürlich dann sofort Erkundigungen eingezogen als pflichtbewusster Schweizer und ist dann fündig geworden. Und als ich das nächste Mal kam, um mein Gucku zu schreien, da war eine ganz komische Atmosphäre schon beim Empfang. Es war wie an einer Beerdigung. Schweigen. Man empfing mich, Herr Keller. Dann wurde ich eingelassen, um da meine Prozedur zu empfangen. Und der Arzt, ein wunderbarer Mann, der hat mich dann zuerst in den Stuhl gebeten und dann hat er mir eröffnet, Herr Keller, wir haben herausgefunden, dass Sie gar keinen Doktortitel haben. Und gestatten Sie, dass wir Ihnen künftig jetzt Herr Pfarrer sagen. Ich habe ihm dann einen Brief geschrieben und ihm überschwänglich gedankt und habe ihm gesagt, ich wäre mir damals vorgekommen, wie die Eva, die unter dem Baum stand und sah, es wäre gut, von diesen Früchten zu essen. Und ich hätte dann in diesen Apfel gebissen und dann sei es halt eben passiert, oder? Und ich wäre ihm so herzlich dankbar, dass ich jetzt ohne Hemmungen wieder Kucku schreien könne. Freunde, diese Ehrlichkeit, das berührt immer wieder mein Herz. Wir Schweizer, ich glaube nicht, dass wir das geschafft hätten. Und was mich auch immer wieder berührt an euch, das ist dieses Zupackende. Habt ihr es vorhin gehört? Die haben ja alles nur hier auf diesem Video gehabt, was wir heute Nachmittag festgemacht haben. Wir Sachsen schaffen das, oder? Wir Christen vermögen alles durch den, der uns stark macht. Das haben Sie alles aus der Bibel. Wir können satt sein, wir können hungrig sein, wir können schwach sein, wir können stark sein. Wir können alles, wir vermögen alles durch diesen Jesus, der in uns wohnt. Oder Paulus, der sagt, wir überwinden weit. Wir überwinden weit Stabhochsprung durch den, der uns geliebt hat. Oder Paulus, der sagt, ich bin überzeugt, dass uns nichts mehr scheiden kann von der Liebe Jesu. Und wenn die Sachsen schon so reden, verstehst du? Und der Herr Bürgermeister, wir sprechen auch so. Paulus hat mal gesagt, oder ich habe euch etwas kühn geschrieben. Und wir haben heute Nachmittag etwas kühn proklamiert. Aber das war eine Kühnheit vom Heiligen Geist. Und dahinter gehen wir nicht mehr zurück. Und ihr erinnert euch, ihr erinnert euch an 2. Korinther 11. Das war das, was wir heute mit David Demian erlebt haben. Wisst ihr, die Ägypter, das sind im Grunde genommen priesterliche, königliche Menschen. Ich kenne die Ägypter nicht so, dass sie in einer solchen Leidenschaft und in einem solchen Eifer aus sich herausgehen. Aber wisst ihr, was das war? Das war der Eifer Gottes. Und das, was Paulus gesagt hat, ich eifere mit göttlichem Eifer, um euch Jesus als eine tadellose Braut darzustellen. Verstehst du? Das war dieser Eifer Gottes, von dem es in Johannes 2 heißt, als Jesus den Tempel gereinigt hat. Der Eifer Gottes hat mich verzehrt. Und dieser Eifer Gottes, der brennt jetzt auch in uns. Das ist klar. Aber wisst ihr, dahinter, da steht eine Leidenschaft. Ich wundere mich immer wieder, wie schwer wir uns tun in der Schweiz. Da muss alles außenrum stimmen. Es darf keine Autobahn sein, die direkt vor den Fenstern entlang führt. Es muss einen Garten haben. Dies oder das muss stimmen und die Fenster zum Sonnenaufgang hin. Und bei euch, den Deutschen, habe ich gelernt, man kann aus allem etwas machen. Mensch, die haben einfach einmal im Jahr wieder Küche ausgeräumt und dann wurde gestrichen. Oder dann wurde das Wohnzimmer wieder neu gestrichen, diesmal mit Gelb und Grün oder Blau und in anderen Farben. Und dann wieder neue Bilder aufgehängt und das alles natürlich als Homeworker, oder? Da staune ich immer wieder, was in euch drin an Leidenschaft steckt, aus allem etwas zu machen. Das ist im Grunde genommen die Leidenschaft, die in Gott drin steckt, aus nichts etwas zu machen. Und ihr könnt noch so Nieten sein im Fußball, aber aus nichts macht ihr etwas. So, ich muss jetzt aufhören. Aber ich will euch einfach sagen, ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Und eigentlich müsste ich sagen, wir, Lilo gehört mit dazu. Emanuel, unser Ältester, gehört mit dazu. Andreas gehört mit dazu. Meine leibliche Schwester, die in Frankfurt wieder zum Leben gekommen ist, nachdem sie durch eine Magersucht auf den Tod krank gewesen ist und in Frankfurt wieder durch die Auferstehungskraft und durch die Liebe der Geschwister dort zum Leben kam, auch sie trägt diese Liebe zu Deutschland und viele, viele bei uns in der Schleife. In der Schleife hat Gott uns diese Gnade gegeben, dass wir in unserem Team gemischt sind und dass Gott uns immer wieder deutsche Geschwister schickt. Und weißt, das ist für mich immer wieder Heimat, oder? Und dass wir auch in unseren Seminarien und Konferenzen dürfen wir immer wieder diese Brücke spüren, wo die Deutschen kommen in die Schweiz und wo Gott uns immer wieder so segnet durch diese Treue von euch Deutschen. Ich danke Gott für das, was er hier an Berufung, an Gaben in diese Nation hineingelegt hat. Und nun lasst mich noch etwas sagen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir bestimmte Türen schließen. Und oft sind wir uns gar nicht bewusst, welche Türen noch offen sein können, damit kein Anrecht mehr ist, wo uns das, was wir jetzt entschieden haben, uns wieder strittig gemacht werden kann. Und ich glaube, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, dass ich heute Abend uns allen nochmal sagen muss, wir brauchen eine Versöhnung mit dem Staat. Wisst ihr, Flagge ist eines. Dieses Schwarz, Rot und Gelb. Und die Berufung der deutschen Nation, die wir sehr genau kennen, ist eines. Und der Leib Jesu, Peck, die Jesusmärsche und dieses Worship-Ereignis im kommenden Jahr und was alles noch sein wird, The Call am 16. August in Berlin, das ist eines. Aber das andere ist, dass wir in einem realen Staat leben. Ist das klar? Und Freunde, Vaterschaft heißt, dass wir einen Vater haben, und ich möchte euch das nochmal lesen. Da steht im Epheserbrief, im Kapitel 4, da heißt es, ein Gott und Vater aller, der über allen und bei allen und in allen ist. Ein Gott und Vater aller, der über allen und bei allen und in allen ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, es gibt verschiedene Ebenen. Eine Ebene, das ist die Ebene unseres persönlichen Lebens. Eine andere Ebene ist die Gemeindeebene, die Ebene des Leibes Jesu und der weltweiten Familie und Bruderschaft. Entschuldigung. Eine andere Ebene ist die Ebene des Staates oder der Länder, der Städte und der Dörfer. Und wieder eine andere Ebene ist die Ebene der Nationen. Neu ist jetzt ja auch die Ebene von Europa. Und für mich ist das wie auf einem anderen Level dieselbe Dreiheit. Ein Mensch, so ist unser Menschenbild, hat Geist, Seele und Leib. Und früher hat man von diesem Leib in etwas abschätzigen Worten von diesem Esel gesprochen, der uns trägt, oder von einem Gefängnis, aus dem wir dann einmal aussteigen, so die alten Griechen und Philosophen. Und in unserer Christenheit war viel, viel Leibfeindlichkeit. Wir haben den Geist gepflegt, wir haben unsere Herzen gepflegt, wenn es hochkam, auch noch unsere Seelen. Aber manchmal haben wir den Geist sträflich vernachlässigt. Und ich bin Thomas so dankbar, dass er auch diesen Aspekt des Leibes, nämlich die Sexualität, die ja nicht nur den Leib betrifft, sondern Geist und Seele mit einschließt, aber dass er diesen Aspekt nochmal so herausgearbeitet hat. Und wenn wir auf den Staat gehen, sind auch diese drei Ebenen. Auch eine Nation, ein Volk, ein Staat hat diese drei Ebenen. Das politische Gebilde, das ist der Leib. Das ist eben das, was man unter Politik versteht, die Parteien, die Grünen, CDU, CSU, PDS und die Freien Demokraten und so weiter. Der Staat, das ist wie der Leib, das ist ja das Gehäuse, oder was überhaupt die Strukturen abgibt, in denen wir leben können, mit dem Budget und all dem, was organisatorisch nötig ist, mit den Sicherheiten, Renten und IV und alles. Das Zeug. Und die Seele, das ist die Kultur. Das ist das, was jetzt zu eurer Kultur gehört. Und da gibt es verschiedene Kulturen. Aber diese Kultur von Bruderschaft, diese Kultur von Freundschaft, diese Kultur eurer Volkslieder, diese Kultur eurer Wälder und so weiter, das ist die Seele. Man singe doch nur mal das Lied von Matthias Claudius, der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Oder dann gehen wir da in die Thomaskirche. Überall diese Kultur, verstehst du? Das, was zu eurer Kultur gehört, das ist die Seele in diesem Leib drin. Und der Geist eines Staates, eines Volkes, das ist die Gottesfurcht. In der Offenbarung lesen wir, dass noch einmal ein Engel mit einer lauten Stimme kommen wird und allen Völkern, allen Nationen, das ewige Evangelium bringen wird. Und er wird im Zenit fliegen. Und dieses Evangelium lautet, dass sie Gott fürchten sollen, den der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dass sie ihn anbeten sollen. Ja, wir gehen hinaus und machen Völker zu Jüngern. Aber der Geist der Nationen, der Geist der Völker, das ist die Gottesfurcht. Das heißt nicht, dass jedermann bekehrt sein muss. Aber es kann gottesfürchtige Politiker geben. Verstehst du? Es kann Gottesfurcht sein in Parteien. Es kann Gottesfurcht sein in den Verfassungen. Es kann Gottesfurcht sein in der Art und Weise, wie im Parlament miteinander umgegangen wird. Es kann Gottesfurcht sein in der Art und Weise, wie wir mit der Kirche umgehen, mit den freien Gemeinden. Es kann Gottesfurcht sein, wie wir mit den Feiertagen umgehen. Versteht ihr? Und wir müssen wieder auf diesen Level kommen, dass Gottesfurcht wiederkommt. Und ich will euch sagen, das ist nicht nichts. Wir Christen sind oft nur so fixiert auf Bekehrung. Und solange einer noch nicht bekehrt ist, zählt das nicht. Freunde, Gottesfurcht, das ist der Anfang der Weisheit. Und es gibt Politiker, die haben eine echte Gottesfurcht. Ich glaube, es sind mehr Politiker, als wir denken, die im Grunde genommen mit dem Rücken zur Wand stehen. Mit diesem Schuldenpaket, mit diesen unlösbaren Fragen um Rentenkürzungen und all dieses Zeug. Mehr Politiker, wie wir meinen, die zu Gott schreien. Und das ist der Anfang der Gottesfurcht. Und versteht ihr, wir können nicht in diesem allgemeinen Trend mitmachen, dass der Staat einfach eine Kuh ist, die gemolken wird. Und ich habe das oft genug erlebt, wenn dann diese Kuh mal, weil dieses Melken etwas wehtut, einen Tritt gibt, dann hat ein Bauer, bei dem ich in den Ferien gewesen bin, hat dann den Melkschemmel genommen und hat diesen Melkschemmel über den Rücken der Kuh geschlagen mit einem Zorn oder hat sie in den Bauch hineingestoßen mit seinem Schuhwerk. Das war schlimm anzusehen. Und das ist die Art und Weise, wie wir oft auch mit dem Staat umgehen. Mit dieser Kuh, die gemolken wird, ihre Subventionen, ihre Beiträge. Und wehe, es kommt nichts mehr. Oder da wird mal ausgeschlagen, dass gesagt wird, das liegt nicht mehr drin. Dann kommen die Trillerpfeifen und dann wird wieder in den Magen hineingeschlagen oder mit dem Melkschemmel über diese Kuh gehauen. Und die Art und Weise, wie wir über Staat oft sprechen, über die da oben, oder? Freunde, das können wir unter den Augen eines Vaters nicht mehr. Ich muss euch das sagen. Wenn wir uns entschieden haben, dass Deutschland unser Vaterland ist, dann haben wir auch diesem Leib der Nation wieder Sorge zu tragen. Dann werden wir die Seele wieder neu entdecken, das, was diese Berufung von Jugend mit einer Mission ist, die Kultur eines Landes wieder neu hervorzulieben und hervorzulocken. Und dann werden wir auch wieder darum ringen, dass Gottes Furcht auf unser Volk kommt. Und den Politikern auch etwas von dieser Liebe vermitteln. Der Römerbrief, das ist einer meiner liebsten Briefe. Den habe ich ganz auswendig gelernt. In Griechisch. Weil ich wusste, da drin ist mein Leben. Und es gab Momente, wo ich innegehalten habe und getanzt habe vor meinem Gott, weil ich wieder das Evangelium entdeckt habe. die Weite des Vaterherzens. Und in diesem Römerbrief, der ja ein Lehrbrief ist, einer der gewaltigsten Lehrbriefe, der je geschrieben wurde, und wo die Theologen bis heute ackern und ackern und ackern, und der eigentlich so schön beginnt mit diesen ersten 8 Kapiteln, und dann schlägt Paulus plötzlich diese Kapitel 9 bis 11 in diesen Lehrbrief hinein. Diesen edlen und diesen wilden Ölbaum und diese ganze Frage der Juden. Und wir haben lange genug, Kapitel 9 bis 11 haben wir dann einfach zur Seite gelegt, weil wir lieber im Lehrschwimmbecken drin waren. Und dann hast du das glücklich hinter dir und vielleicht, so hoffe ich, diese Ersatztheologie mal unters Kreuz gebracht und verstanden, dass wir eingepfropft sind und dass die Wurzel uns trägt. Und dann kommt glücklicherweise Kapitel 12, das, was wir heute gemacht haben. Unsere Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Verstehst? Und jetzt sind wir wieder im Geistlichen drin. Und dieser Paulus, dann kommt Kapitel 13 und dann kommt er mit dem Staat. Wieder ein Haar in der Suppe dieses so wunderbaren Briefes. Ich kann jetzt darüber nicht im Einzelnen sprechen. Aber wisst ihr, was er dort sagt? In diesem so geistlichen Brief. Und ich habe geschwelgt in diesen griechischen Vokabeln. Und dann Kapitel 13 wird es plötzlich dann so kratzig und staubig, wie ein Kuchen, der einige Wochen alt ist. Jedermann sei den vorgesetzten Obrigkeiten untertan. Es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Die bestehenden aber sind von Gott eingesetzt. Somit widersteht der, welcher sich der Obrigkeit widersetzt, der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden für sich ein Urteil empfangen. Ihr müsst das dann mal lesen. Und dann heißt es am Schluss, leistet jedermann das, wozu ihr verpflichtet seid. Und jetzt kommt in diesem so schönen, wunderbaren geistlichen Paradies, kommt dieser anstößige Satz, die Steuer, wem die Steuer gehört. Aber nicht genug, den Zoll, wem der Zoll gehört. Die Furcht, wem die Furcht gehört. Die Ehre, wem die Ehre gebührt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Wir haben ganz direkte Anweisungen jetzt für unseren Alltag. Das beginnt jetzt mal bei den Vätern und Müttern und bei den Steuererklärungen. Freunde, wir wissen, das sind Milliarden, die diesem Staat hinterzogen werden. Milliarden. Wo man Firmensitze ins Ausland verlegt und wenn es sein muss, Briefkasten Firmen macht irgendwo in der Schweiz oder Liechtenstein oder wo auch immer. Milliarden, die dem Staat hinterzogen werden. Und wo wir die Juristerei missbrauchen, damit wir jedes Loch im Netz der Steuergesetzgebung herausfinden, wo wir diesem Staat noch was abzwacken könnten. Verstehst du? Was hat diese Witwe gemacht? Kommt mit einem Pfennig, und das war ihr ganzes Vermögen, in einen Tempel, der mit Gold und Silber überzogen ist, und bringt diesen Pfennig, den dann die Priester und die Gehilfen ohnehin zur Seite werfen, weil der ja nichts zählt, gibt diesen Pfennig in diese Kasse. Freunde, wir zahlen nicht zuerst Steuern dem Staat, sondern wir zahlen die Steuern unserem Herrn Jesus Christus. Ist das klar? Zuerst Jesus Christus. Und wenn wir unsere Steuererklärungen ausfüllen, schaut er mit dem Heiligen Geist uns über die Schulter. Und vielleicht wird dieser Staat noch sehr verwundert sein, wenn einmal Christen kommen und sagen, wir möchten euch noch was geben. Oder es wird so viel testamentarisch vermacht, manchmal unsinnige Sachen für einen zoologischen Garten, für ein Nilpferd oder sowas. Wisst ihr, wie der Herr Eichel staunen würde, wenn ihr mit ein paar tausend Franken, es darf auch nur 50 Euro sein, wenn ihr dem Herrn Eichel persönlich 50 Euro überbringt und sagt, danke Herr Eichel, dass Sie so schuften und diese Last tragen, ich möchte Ihnen einfach als Ermutigung 50 Euro überbringen. Stellt euch mal vor, was der für einen guten Tag hätte. Wir sind doch alle Spinner, oder? Wir sind Narren um Christi willen, oder? Paulus hat sich schlagen lassen, obwohl er römischer Bürger war, und hat erst am anderen Morgen, nachdem das Erdbeben gewesen ist und sich das ganze Gefängnis bekehrt hatte, hat er dann überhaupt auf sein römisches Bürgerrecht gepocht und hat gesagt, die Herren Stadträte sollen gefälligst kommen und ihn aus dem Gefängnis herausführen, das heißt aus den Trümmern. Aber wisst ihr, er hat sich schlagen lassen für diesen Jesus. Und er hat diesen Menschen, die ihn geschlagen haben, ein Zeugnis abgelegt für Jesus. Und es ist an der Zeit, Freunde, dass wir ein neues Verhältnis gewinnen zum Staat. Dass wir dieser Kuh auch gut zureden. Verstehst du, eine Kuh, die ständig geschlagen wird, die bringt keine Milch. Kann ich euch sagen, die hält die Milch noch zurück. Aber eine Kuh, mit der man freundlich redet, und das können Spinner und Kinder wunderbar, die man streichelt, die man beim Namen kennt, eine solche Kuh, die wird fressen und die wird alles geben, was sie kann. Einfach weil sie geliebt wird. Und Freunde, es ist Zeit, dass wir Gerhard Schröder lieben. Egal, ob du in der SPD bist. Es ist Zeit, dass wir einen Edmund Stoiber lieben. Egal, ob er dir passt und seine Nase dir passt oder nicht. Es ist Zeit, dass wir diesen Stürmi Guido Westerwelle lieben. Ist das klar? Es ist Zeit, dass wir nicht länger diese Angela Merkel als eine Witzfigur nehmen für Kabarett, sondern dass wir diese Angela Merkel lieben für ihre Wahrhaftigkeit und weil sie auch ein Kind dieses Vaters ist. Und ich könnte jetzt fortfahren. Freunde, aber dieses Beckmesserische, wo wir uns jede Freiheit nehmen, über Parteien und Politiker herzuziehen, auch als Christen, das muss aufhören. Weil wir einen Vater haben, der Vater aller ist, der über allen und bei allen und in allen Vater ist. Und wir können uns das nicht mehr leisten. Das Reich Gottes umfasst alles. Versteht ihr? Auch das, was noch nicht durch Wiedergeburt hineingekommen ist, aber dieses Erbarmen Gottes ist viel, viel, viel weiter. Jesus hat einmal gesagt, mein Vater ist größer als alles. Größer als unsere Vorstellung von Parteien und welche jetzt die beste wäre und welche Regierung die beste wäre. Wisst ihr, solange wir nicht lieben mit der Liebe des Vaters, wird diese Unkultur, wo wir dann Versager auf grausamste Weise verfolgen, wird weiter um sich fressen. Wie ein Möllemann verfolgt wurde. Ihr wisst, ich bin ein Freund Israels. Aber Freunde, so geht's nicht. Wir sind nicht die Richter. Auch der Vater Möllemanns ist, wir sind nicht die Richter. Auch der Vater Möllemanns ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser Unfug muss aufhören, dass wir Menschen, die in Korruption verwickelt waren, dass wir die abmontieren bis zum Gehtnichtmehr. und dass die dann zu Karikaturen werden und dass wir im Grunde genommen dieselben mittelalterlichen Foltern an diesen Menschen vollziehen, nur mit Worten in den Medien. Gott ist der Vater aller. Und er hat uns heute eine Herzerweiterung gegeben, versteht ihr? Wir werden künftig, werden wir auch die Politiker lieben. Wir werden Steuer geben dem, wem Steuer gehört. Wir werden Zoll geben dem der Zoll gehört. Wir werden Ehre geben dem Ehre gebührt. Und wir werden auch unseren Politikern, die werden wir nicht einfach so fertig machen mit Worten, so schnodderig, sondern, das gilt für uns Schweizer genauso, ich predige mir, sondern wir werden denen Respekt geben, auch in allem Versagenderen. Weil sie sind gewählte Vertreter unseres Volkes. Aber da gibt es in diesem Leib drin, wie soll dieser Leib gesunden, versteht ihr? Der ist jetzt hochgradig in der Bulimie, in Magersucht. Der bricht wieder und er bricht wieder, steckt den Finger wieder nach hinten, wenn wieder ein paar Milliarden verschoben wurden, damit man wieder ein paar Subventionen erbrechen kann. Das ist Magersucht. Aber wir wollen, dass dieser Leib wieder gesund wird zur Ehre Gottes, weil unser Vater ist ein Vater der Völker. Und das gilt genauso für uns Schweizer. Auch wir haben dieselbe Unart, wo wir immer wieder das Ventil der Leserbriefe benutzen, um einfach Zorn und Frust und Ärger und Gemeinheiten weiterzugeben. Stellt euch mal vor, wie wir über den Bush gesprochen haben. Der George W. Bush. Glaubt ihr nicht, dass unser Gott auch der Vater von George W. Bush ist? Wer darf mit dem Finger auf ihn zeigen? Wer darf ihn so einfach zur Schnecke machen? Wir haben ihn zu lieben. Jesus hat ganz klar gesagt, daran wird man erkennen, dass ihr Söhne und Töchter Gottes seid. Darin werdet ihr vollkommen sein, wenn ihr eure Feinde liebt, wenn ihr denen wohltun, die euch hassen, die den falschen Parteischein haben und die auf ihre Mühle arbeiten. Wenn ihr segnet, die euch fluchen, das ist das Kennzeichen der Söhne und Töchter Gottes. Freunde, und wenn wir jetzt wieder ein Vaterland gefunden haben und dieses Vaterland wieder umarmen, dann umarmen wir auch diesen Staat wieder, verstehst du? Sonst ist eine Tür offen. Wir können nicht mit derselben Zunge Süßes und Bitteres heraussagen. Unsere Zunge soll dem Herrn heilig sein. Und unsere Lippen sollen gereinigt sein, damit wir kein Trug reden. Wir werden als Christen nach unseren Worten gerechtfertigt und wir können nicht mehr so losdreschen und plaudern und das noch witzig und originell finden. Wisst ihr, Freunde, ich hatte früher auch so eine Veranlagung, wo ich das unheimlich originell fand, so irgendeinen Spruch zu klopfen. Möglichst so ein Wort, oder das, wo du die Lacher auf deiner Seite hast. Und Gott hat mir gesagt, Gary, ich bin der Vater aller. Gut, ihr seid mit mir einig, dass wir darüber sprechen müssen. Zuerst um Gottes Willen, verstehst du? Völker sind seine Schöpfung. Und wir dürfen kein Ärgernis geben, damit Gottes Furcht zurückkehren kann. Und ich finde das so wunderbar, was hier in Leipzig geschieht, wie hier in Respekt und Ehrfurcht umgegangen wird, vom Bürgermeister zu den Pastoren, von Pastoren und Freikirchen zu dem Bürgermeister. Aber das braucht Respekt. Wir können nicht einfach so breitmäulig einfahren. Gut. Wollen wir das noch festmachen, Freunde? Achim, komm auf die Bühne. Dieser Mann hat mich heute Morgen an meinem Platz begleitet. Und ich habe mich so gefreut über diesen jungen Mann. Achi, wir wollen zusammen beten. Ja. Du bist Deutscher und ich bin Waldeutscher. Halleluja. Können wir aufstehen, bitte? Vater, wir wissen um diese schwersten Verwundungen, die durch staatliche Autoritäten geschehen sind. Wir wollen das nicht schönreden. Du bist die Wahrheit. Und da sind Hunderte unter uns, die noch Narben dieser Verwundungen tragen. Und die innerlich immer noch von dieser Furcht getrieben sind. Und doch sagst du Gott, dass es uns nicht zusteht, irgendeiner Kreatur, irgendeinem Menschen anders zu begegnen, als du deiner Kreatur und deinen Geschöpfen begegnest. Nicht als Richter, nicht mit dem Finger zeigend, nicht anklagend, nicht verletzend, nicht zerstörerisch, nicht wie eine Meute, die hinter einem Verfolger herhetzt und ihn zu Tode hetzt, bis er nicht mehr kann. Vater, wir danken dir für deinen Heiligen Geist und wir bitten dich, dass du uns hier führst und leitest. Wir brauchen nochmal deine Augen, dass du uns mit diesen Augen leitest, auch in dieser schwierigen politischen Situation, wo so viel Ängste umgehen, wo die Arbeitslosigkeit so hoch ist, wo so viel Leiden ist, auch unter Jugendlichen, die keine Berufsstelle finden, wo so viel Unsicherheit ist, auch im Sozialwesen und im Gesundheitswesen, so viel Zittern um diese kleinen Renten. Vater, aber du bist der Vater aller. Und wir wollen dir einmal Danke sagen, dass unsere Sicherheiten nicht mehr in diesen staatlichen Sicherheiten sind und dass es nicht mehr diese staatliche Kuh ist, diese goldene Kuh, die wir anbeten und um sie tanzen und die wir melken, sondern dass du unser Vater zuallererst bist. Du allein, Gott. Und dass du unsere Herzen auch testen willst, dass wir es lernen, miteinander zu teilen. Dass wir es lernen, auch das Letzte, den letzten Pfennig, die letzten 5 Brote, die letzten 2 Fische in deine Hände zu legen, damit wir das Wunder von Olympia erleben, dass ein Volk aufsteht, nicht nur für Spiele, sondern für dein Reich. Vater, und du wirst nur dort dein Reich in Kraft und in Herrlichkeit durchbrechen lassen, wo wir keine Taschen, keine Schuhe, nichts mehr haben an Sicherheiten, auf die wir uns verlassen können, sondern wo wir ganz allein von dir abhängig sind. Und wo all das, was wir an Sicherheiten noch haben, in deinen Händen ist, nicht mehr zu unserer Verfügung und auch nicht mehr im kleinsten Winkel unserer Herzen noch als diese verborgene Ressource, auf die wir dann einmal zurückgreifen können, sondern wo wir wissen, die Sicherheiten sind gut, das soziale Netz mag gut sein, aber deine Arme, die sind besser und der Leib deiner Familie ist besser und Gemeinden stehen auf und teilen und Gemeinden entdecken wieder das Dienen, was wir heute nochmal neu im Geist proklamiert haben, dieses Dienen füreinander. Vater, wir danken dir und wir bitten dich jetzt gemeinsam nochmal um Vergebung. wo wir diese Kuh angebetet haben, solange sie Milch gegeben hat, solange dieses Wirtschaftswunder noch blühte, solange die Zahlen noch verborgen waren, dieser Milliardenlöcher. Vater, und wir danken dir, dass wir jetzt auf dem Grund der Realität stehen, auch deiner Realität. Dass wir als Volk zurückkehren und sagen, Vater, vergib alle Sünde, wo wir Götzendienst getrieben haben, Abgötterei, vergib alle Sünde, wo wir mit unseren Zungen verleumdet haben, angeklagt haben, wo wir diesen Dienst Satans getan haben, Politikern, Parteien gegenüber, wo wir auch Menschen gemordet haben durch frühzeitigen Tod oder durch Herzinfarkte, weil wir sie getrieben haben durch Kritik. Ich erinnere mich nochmal an Helmut Kohl, diesen Mann, und an seine Frau, die in der Dunkelheit ihrer Wohnung gelebt hat und die bei Tageslicht nicht in die Öffentlichkeit gehen konnte. Vater, was muss das für eine Hölle gewesen sein? Gottesfürchtig, ja, aber nicht mit diesen ganz tiefen Wurzeln in deinem Vaterherzen drin und unter der Verdammung einer Nation. Wir bitten um Vergebung, Gott. Wir bitten um Vergebung, wo wir nicht geliebt haben, wo wir nicht barmherzig waren. Wir bitten um Vergebung, wo wir selber nicht gnädig waren. Wir bitten um Vergebung, wo wir die Schalen, die übervoll waren mit deinem Erbarmen, nicht ausgekippt haben, auch über die Politiker, auch über korrupte Politiker. Vater, vergib uns. Und wenn wir heute gesagt haben, Lazarus, komm heraus, Vater, dann wollen wir aktiv werden. Und du, Jesus, sagst es, bindet ihn los. Und es ist unsere Aufgabe, als Söhne und Töchter, als Väter und Mütter, als Kinder, als Teenies, diesen Staat loszubinden von diesem Verflochtensein in Schuld, in Unmöglichkeiten, in Kritik, wo wir nicht schon wieder lauern, die andere Partei mit der anderen Farbe, bis der eine fällt, damit wir ihn berauben und beerben können. Eine moderne politische Ersatztheologie. Und wo wir dazu beitragen, dass er möglichst fällt und wo wir ihm den Haken stellen. Und wo wir faul spielen wie im Fußball. Sondern wo wir sagen, Vater, wir wollen es lernen, auch im Politischen einander zu dienen. Vater, ich danke dir für diese vielen Politiker, die das Dienen wieder entdeckt haben. Ich danke dir auch für die Politiker, die ich in Sendungen gesehen habe, Berlin-Mitte, und die bereit sind zu dienen, auch anderen Parteien. Vater, es geht um dein Reich. Und wenn wir sagen, die Welt muss dein Herz sehen, dann muss sie den Spiegel deines Reiches sehen. Dieses Vaterreiches, das Nationen umschließt, Milliarden von Sonnensystemen, und diesen einen kleinen Stern ausgewählt hat, damit er erfüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes. Vater, 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 das Brandenburger Tor ist offen, aber wir wollen die Freiheit nicht zu einem Deckmantel nehmen, sondern es soll eine Freiheit sein hinein in dieses Erbarmen, in diese Liebe, in diese Gnade, in diese Verantwortung, eine Freiheit, den Pfennig zu bringen. Freunde, und es geht jetzt nicht mehr um die Hunderttausend, es geht nicht mehr um die Millionen. Wir werden diese Löcher nicht stopfen können, sondern es geht um den Pfennig. Freunde, es geht nur um den Pfennig. Und eigentlich möchte ich heute Abend eine Pfennigkollekte erheben.
und dass wir einen Stafettenlauf machen nach Berlin, um diese Pfennige dem Herrn Eichel zu überbringen und zu sagen, durch Gottes Hilfe wird er aus diesen Pfennigen die Milliarden schaffen. Habt ihr verstanden? Aus den Pfennigen entstehen die Milliarden. Amen. Aus diesen Pfennigen, die wir aus dem Herzen herausgeben, aus Liebe herausgeben, zu unserem gewaltigen Vater, zu unserem Herrn Jesus Christus. Jesus, wir wollen uns dieser Gnade, dieses Erbarmens würdig erweisen heute, wo du diese Mauer geschleift hast und den Schrei von Millionen von Menschen weltweit erhört hast, wo du größer warst als jeder Unglaube und Kleinglaube und wo du von dieser Stadt aus einen Impuls gestartet hast. Vater, Vater, diese Gnade soll nicht vergeblich gewesen sein. Wir werden wieder zusammenstehen wie die Fußballer. Und das Spiel scheint schon verloren. Aber dann kommen die Christen und die werden wie Tanker durchgehen durch die Verteidigung. Und sie preschen durch und sie schießen mit ihren Pfennigen das Tor.
Amen.
Aus Erbarmen.
Amen.
Aus Erbarmen. Aus Erbarmen. Sie schießen für Helmut Kohl. Sie schießen für Gerhard Schröder. Sie schießen für unsere Brüder und Schwestern, für Ulla Schmidt. Sie schießen wieder ein Tor. Durch ein freundliches Wort. Durch eine Anerkennung. Durch ein Danke. Vater und in allem drin. Wir können es nicht von uns aus. Aber du hast gesagt, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und wenn Gottes Furcht wieder in Deutschland sein soll, dann braucht es wieder einen gesunden Staatsleib. Und wir wollen uns heute eins machen vor Gott, dass wir diesen Leib wieder ehren. Dieser Leib ist dazu bestimmt, Gott anzubeten. In Ehrfurcht, so wie wir das heute Abend stellvertretend durch diesen Herrn Bürgermeister erlebt haben. Einer, der hier oben seine Bibel zitiert. Und das Wiederkommen Jesu Christi. Und wir könnten hunderte von Beispielen nennen. Die Steuer, wem die Steuer. Der Zoll, wem der Zoll. Ehre, wem die Ehre. Achi. Bet noch aus deinem Herzen.
Vater, ich danke dir, dass du gnädig bist und dass du gnädig mit uns bist, dass du gnädig mit mir ganz persönlich bist, wo ich zu den Leuten gehört habe, die geschumpfen haben, die gelästert haben und die sich lustig gemacht haben. Aber so wie es im Epheser heißt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen. So will ich von heute ab jemand sein, der redet, was gut ist, was er baut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Und ich möchte stellvertretend als ein Christ hier oben stehen, als ein Christ, der einen Unterschied macht in diesem Land, dass man merkt, die Christen, die reden anders, da geht eine Frische von ihnen aus. Und ich möchte dich bitten, dass alles Falsche und alles Faule wegkommt, dass echt eine Erfrischung, die direkt von deinem Thron kommt, in dieses Land reingeht, dass wir diesen Staat segnen, dass wir nicht erwarten, sondern dass wir bereit sind zu geben. Ich möchte dich bitten, dass wir bereit sind zu geben, dass wir unserem Staat dienen, dass wir nicht erwarten, sondern dass wir bereit sind zu geben.
Du bist ein wahrer Bannerträger. Du wirst diese Fahne tragen, aber du wirst noch mehr tragen, die Fahne des Lammes. Ist das klar? Und wir danken dir für dein Bekenntnis heute Abend. Und eigentlich müsste uns der Achi das nochmal vorsprechen, damit wir es ihm nachsprechen können.
Vater, wir wollen kein faules Geschwätz mehr aus unserem Mund gehen lassen.
Vater, wir wollen
kein faules Geschwätz mehr aus unserem Mund gehen lassen. Wir wollen reden, was gut ist. Wir wollen reden, was gut ist. was erbaut und was notwendig ist. Und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, damit es Segen bringe denen, die es hören. Die es hören. Amen.
Amen. Amen. Halleluja.
Jo!
Halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Wora shamuyu turaya. Hayasur turaya. Harachamuyu. Halleluja.